Guten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich gegrüßt seid ihr hier vor Ort, auch an den Übertragungsgeräten. Letzten Sonntag durften wir das Studium des Philipperbriefes beginnen. Und ich freue mich wirklich sehr, heute mit euch so schnell wieder am nächsten Sonntag gleich dieses Studium fortzusetzen. Mich begleitet die Botschaft und der Inhalt dieses Briefes ist diese Woche sehr intensiv. Nach der Bibelstunde am Mittwoch bin ich am Donnerstag zu einer Klausurtagung gefahren. Das ist eine Firma, die trifft sich einmal im Jahr, der Vorstand zusammen, und die richten sich aus mit Perspektive und was sie dann für das nächste Jahr vorhaben. Entscheidungen werden getroffen. Und ich durfte diesmal das dritte Mal dabei sein. Und es hat so begonnen, dass sie mich gefragt haben, ob ich dann mitfahre und vor ihren Sitzungen einfach eine kleine Andacht mache. Sie sind Christen, sie sind gläubig. Und so wollten sie immer eine kurze Ausrichtung. Wunderbar, eine gute Gelegenheit. Und mittlerweile ist es so, dass sie die ganze Zeit eigentlich nur damit verbringen, dass wir Bibelarbeiten dort machen. Also die ganze Klausurtagung besteht darin, dass wir immer durch das Wort Gottes durchgehen und sie Fragen dazu haben und sie so ihre Geschäftssachen bedenken, besprechen. Und diesmal tatsächlich, glaube ich, nur eine kurze Einheit hatten sie ohne mich, weil sie da personelle Entscheidungen getroffen haben. Aber sonst die ganze Zeit waren sie und wollten sie im Wort Gottes sein. Und ich habe mit denen den Philipperbrief dann auch natürlich gemacht. Habe auch das, was ich mit euch angefangen habe, habe es dort auch gemacht und ein bisschen weitergegangen. Und von daher war ich froh, heute wieder zu sein und mit euch da wieder anzuknüpfen. Also die ganze Woche beschäftigt es mich. Bin gestern zurückgekommen, bin zwar etwas müde, muss ich ehrlich sagen, aber voller Freude im Herrn, mit euch das weiter zu behandeln. Und es war wirklich herausfordernd, aber auch schön, diese Wahrheit und die Botschaft dieses Briefes in dieser Weise zu bedenken und auch in den Kontext jetzt von Geschäftsleuten, gläubigen Geschäftsleuten und den Umständen dieser Welt mit all den politischen und wirtschaftlichen Lagen auch da darüber nachzudenken, was bedeutet, sich in dem Herrn zu freuen, dass wir uns freuen sollen alle Zeit in dem Herrn. So, das war die Herausforderung dort und das hat sie wirklich herausgefordert. Wir hatten eine sehr gesegnete Zeit und ich bin froh, heute mit euch da wieder anzuknüpfen. Für mich keine Pause, so, es geht die ganze Woche durch und wieder im Philipperbrief mit euch weiterzumachen. Wir wollen wieder die ersten zwei Verse lesen, die hier in der Gestalt eines klassischen Briefkopfs vom Apostel Paulus auftauchen, aber die sind mehr als Informationen über den Absender und Empfänger und den obligatorischen Gruß, sondern sie atmen und die geben uns einen Vorgeschmack von der Botschaft dieses Briefes. Also wir, wenn wir diesen Briefkopf lesen, wenn wir diese zwei Verse sehen, dann werden wir schon hineingenommen in die Botschaft dieses Briefes. Darum lasst uns nochmal die zwei Verse lesen, im Gebet dieses Studium dann fortsetzen und dann nehme ich euch wieder in die Einleitung in diesen Brief mit hinein. Philipper 1, Vers 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, den allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippe sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte beten, wer mag, darf aufstehen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, es ist ein Licht auf unserem Weg. Und ich danke dir dafür, dass du in unser Herzen hineinleuchtest, durch dein Wirken des Heiligen Geistes uns Licht gibst, uns Verständnis gibst. Und so führst du uns den Weg nach Hause, den Weg zu dir. Jesus Christus, möge auch diese Predigt heute dazu beitragen, dass diese lebendige Hoffnung, unsere Berufung, unser Stand in dir, all die Verheißungen, die wir haben, dass sie uns zur Freude werden, Herr. Rede durch dein Wort zu uns, rede zu jedem Einzelnen, Herr. Wir sehnen uns immer mehr, dass wir zunehmen in dieser ewigen, in dieser vollkommenen, in dieser glücklichen Freude, Herr. Wir haben sie nötig, weil wir in dieser Welt sind. Herr, brauchen wir diese Freude. Und du hast sie versprochen, dass alles, was du gesagt hast und alles, was du hast aufschreiben lassen, dazu dient, damit unsere Freude völlig werde. Und das ist mein Gebet, Jesus, Herr. Du kennst die Situation jedes Einzelnen von uns. Du weißt, was wir brauchen, worin wir stecken, worin wir kämpfen, womit wir uns auseinandersetzen und was unsere Freude auch hemmt oder ja, erdrückt. So bitte ich dich, Herr, wirke dieses Wunder an unseren Herzen, dass die Erkenntnis dessen, was du uns zu sagen hast, ja, das überwindet und deine Freude in unserem Herz völlig wird, groß wird. Das vermagst nur du zu tun und ich danke dir, dass du es gerne gibst. Herr, in deinem Namen will ich bitten und so auch diese Predigt anbefehlen. Ich bitte dich um Kraft und Frische und Vollmacht, das so auszulegen, dass es der Gemeinde zum Segen wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wie gesagt, letzten Sonntag habe ich begonnen, eine Einführung in diesen Brief euch zu geben, mit euch damit hineinzunehmen. Und heute möchte ich da wieder anknüpfen, da wo wir aufgehört haben, nochmal ein bisschen einen Einblick zu geben, so den Rahmen zu geben und mitzunehmen in die Botschaft, bevor wir in die einzelnen Verse gehen. Und diese ersten zwei Verse, die werden uns auch helfen, da einen guten Einstieg zu finden und auch ein Gespür dafür zu bekommen, um was es in diesem Brief geht. Wir haben in der letzten Predigt, im letzten Sonntag uns damit beschäftigt, erstmal uns anzuschauen, dass es einen Unterschied gibt zwischen glücklich sein und sich freuen. Und ich halte es wirklich sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, auch dessen bewusst sind, dass es einen Unterschied gibt zwischen glücklich sein und sich freuen. Nichts gegen glücklich sein. Und ich wünsche jedem, dass er dieses erfahren darf, auch in dieser Welt in dieser Weise erfahren darf. So Glücksmomente, sie tun einem gut und der Herr in seiner Gnade schenkt uns auch immer wieder solche. Aber das ist das System dieser Welt, das sind die Prinzipien dieser Welt. Glücklich sein gehört zu dieser Welt und ist abhängig von den Umständen dieser Welt. Das hat was mit glücklich sein zu tun. Und das ist wichtig, dass wir den Unterschied kennen zum sich freuen, in dem Herrn sich freuen, eine ewige, völlige Freude haben. Denn diese Freude gehört eben nicht zu dieser Welt und ist auch nicht gebunden an die Umstände dieser Welt. Das ist eine göttliche Freude. Wichtig deswegen, den Unterschied zu verstehen, dass wir nicht mit einer falschen Erwartung an unseren Herrn treten, dass wir auch nicht mit einer falschen Erwartung an das Wort Gottes herantreten und etwas von ihm erwarten, was er uns nicht verspricht zu geben. Wenn Menschen glauben, dass sie, wenn sie zu Jesus kommen, sich bekehren und es im Glauben ihn annehmen, dass er sie glücklich dann macht in dieser Welt, dann werden sie enttäuscht werden. Aber das ist ganz oft so, dieses Vorhaben oder diese Sehnsucht, Menschen sind unglücklich mit ihrem Leben, mit ihren Situationen und sie hoffen, irgendwo Glück zu finden und eine Möglichkeit ist halt dann die Religion oder die eine Möglichkeit ist dann der Glaube oder eben der angebotene Jesus Christus mit dieser guten Nachricht. Und so erhoffen sich Menschen, dass ihre Umstände des Lebens zum Positiven sich dann verändern und sie glücklich werden. Und sie sind auf der Suche nach diesem Glück. Wenn sie das in dieser Weise nicht erfahren, wie sie sich das vorstellen, wie sie das gerne hätten, dann sind sie enttäuscht und dann gehen sie und suchen dann es woanders. Entweder in anderen Dingen oder in anderen Religionen, aber sie suchen permanent nach diesem Glücksgefühl, nach diesem Glücklichsein. Aber wie gesagt, das ist nicht, was der Herr uns verspricht. Und wenn wir den Unterschied kennen und den Unterschied verstehen, wenn wir das differenziert betrachten und dann auch kennenlernen und verstehen, was der Herr letztendlich uns anbietet. Das Erste, also Glücklichsein, ist das, was der Mensch sich wünscht und wonach sich der Mensch sehnt. Das Zweite, nämlich sich freuen, ist das, was Gott uns schenkt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Oft fühlt sich das sogar auf der Gefühlsebene ähnlich, aber wir müssen diese Dinge unterscheiden. Das Erste gehört zu dieser Welt und ist geknüpft an die positiven Umstände. Das ist für mich sehr wichtig, dass wir das begreifen und das bewusst werden. Es ist immer geknüpft an die positiven Umstände dieser Welt. Solange die Umstände positiv sind, wirkt sich das gut auf unser Leben aus und wir sind dann glücklich. Sind die Umstände eben nicht gut, dann schwindet das Glücksgefühl und dann wird es schwierig. Das war eben die Herausforderung, gerade mit diesem Vorstand über die Wirtschaftslage zu sprechen. Also die Einbußen von 20% spürbar und dann verschwindet auch dann das Glücksgefühl. So, und da zu sagen, wie greift das Wort Gottes da für sie hinein? Und als Kinder Gottes, als ein Ingläubige mit einer Perspektive, hat mich das wirklich sehr gefreut, dass der Senior, der Vater dieser Firma, gesagt hat, Willi, das ist, was wir brauchen. Und immer nach jeder Einheit, das ist es, was wir brauchen. Darauf wollen wir uns ausrichten. Wie herrlich und wie gut ist das, so in dieser Gesinnung. Und ich habe denen gesagt, warum seid ihr nicht in unserer Gegend? Ich hätte ein paar Mitarbeiter mit Sicherheit, die gerne bei euch arbeiten würden. Und da in einer gläubigen Arbeitgeberin mit einer Morgenandacht. Ist doch herrlich, oder? Nicht, dass es da keine Probleme gibt und über die müssten wir dann reden, aber der Punkt ist, mit dieser Ausrichtung, dem Verständnis, wahre Freude ist losgelöst von den Umständen dieser Welt, ob sie positiv oder eben negativ sind. So, wahre Freude ist eine göttliche Freude und das Faszinierende, das Überraschende und die gute Nachricht liegt darin, dass wahre Freude eben nicht an die positiven Umstände des Lebens automatisch geknüpft sind, sondern, und ich würde sogar behaupten, sogar in Schwierigkeiten und Prüfungen zu finden sind. Diese wahre Freude, von der wir reden, die ist meistens in Schwierigkeiten zu finden und nicht in Dingen, Umständen des Lebens, die einfach gut und positiv sind. In schwierigen Umständen ist diese wahre Freude zu finden, die unbezahlbare Freude. Diese wahre Freude ist nicht geknüpft an die Gaben, sondern sie ist geknüpft an den Geber der Gaben. Und das ist der wesentliche Unterschied. Glücklich sein ist geknüpft an die Gaben, an das, was ich bekomme, an das, was an mir Gutes geschieht. Darin ist das Glücklichsein gebunden. Aber wahre Freude löst sich von den Gaben und bindet sich und hängt sich an den Geber. Und das ist die Quelle wahrer Freude. Wahre Freude ist an den Geber gebunden. Und nicht, ist nicht an die Gaben gebunden. Ich habe versucht, euch zu zeigen und mit ein paar Bibelstellen das zu belegen, dass der Philipperbrief voller Freude ist. Das Wort Freude, wer weiß es noch, wie oft taucht das vor? Ihr wisst es, 16 Mal. Gell? Mit Sicherheit habt ihr das gewusst, 16 Mal taucht es in diesem Brief auf und zeigt einfach durch diese Häufigkeit, das ist das Thema. Und der Schlüsselvers ist Philipper 4, Vers 4. Das würde ich mich wünschen, wenn ihr das auswendig lernt. Nicht nur, indem ihr das wisst, was da steht, nämlich freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist der Inhalt, sondern auch ihr wisst, dass das in Philipper 4, Vers 4 steht. So, wenn ihr das auswendig lernt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das ihr wieder abfragen und irgendwann mal werdet ihr mit Sicherheit das wissen. Das soll sich in unser Herz fest verankern. Das ist der Schlüsselvers. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum sagt er nach der Elberfelder, sage ich euch, freut euch. So, das ist der Auftrag, das ist die Botschaft, freut euch. Und die Frage, die wir behandeln werden jetzt in diesem Brief, wie kann man das machen? Also wenn es heißt, freut euch, das ist ja eine Aufforderung, das ist ein Imperativ. Das heißt, es ist etwas, was wir tun sollen. Aber kann man Freude einfach machen? Wenn ich traurig bin, wenn es mir schlecht geht und man sagt, freut euch, dann sage ich, alles klar, dann beginne ich mich zu freuen. Ist doch unmöglich, oder? Wenn es mir nicht gut geht, wenn die Umstände schlecht sind, wie kann ich dann switchen und auf einmal mich freuen? Eigentlich menschlich gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Und dieser Brief führt uns in dieses tiefe Geheimnis hinein, wie man zur Freude gelangt. Wie können wir uns freuen im Herrn und zwar alle Zeit, wirklich immer. Das ist die Botschaft, das ist der Schlüsselvers. 15 Mal wird diese Freude hier erwähnt und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. In jedem Kapitel und somit in jedem Thema in diesem Brief hat das was mit der Freude zu tun. Es gibt aber nur noch eins, was öfter vorkommt als Freude, und zwar 50 Mal. Nicht nur 16, 50 Mal. Und wisst ihr, was das ist? Jesus Christus. So, das überwiegt und ist weit mehr in diesem Brief als die Freude. Und jetzt verstehen wir, warum wir uns freuen sollen in dem Herrn. Darum geht's, um ihn geht's. In diesem Brief geht's um Jesus Christus und dass wir uns in ihm freuen sollen. Und jetzt ist wichtig, liebe Geschwister, ich weiß, wir sehnen uns nach Freude. Aber wenn wir uns nach Freude sehnen und nicht nach Jesus Christus, dann wird's schief. Dann werden wir auch das nicht erfahren und nicht das erleben, dass wir eine Freude bekommen, die über die Umstände des Lebens und über die Bedrängnis und Schwierigkeit hinaus trägt und bleibt, wenn wir uns nur nach der Freude ausstrecken. Wir strecken uns nicht einfach aus Prinzip nach Glück oder Freude. Wir strecken uns aus nach dem Herrn. Der ist meine Freude. In ihm ist meine Freude. Freut euch wie? In dem Herrn. Und darum redet Paulus und spricht so viel in diesem Brief über Jesus Christus, weil er sagt, das ist die Quelle, das ist der Geber aller Freude. Aus ihm entspringt es, aus ihm kommt diese Freude. Und das atmet dieser Brief auf so wunderbare Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, als ich die ersten zwei Verse gelesen habe. Vielleicht habt ihr es zu Hause auch schon mehrmals diesen Brief gelesen und hoffe, diese beiden Verse nicht überflogen. Man neigt dazu, durchzulesen, man ist klar, okay, Paulus, dann taucht auf einmal Timotheus auf, erstmal was überraschend ist, und dann liest man, ja, okay, Knecht Jesu Christi, und dann Philippi, und dann der Gruß. Aber guck mal, wie oft taucht Jesus Christus in diesen zwei Versen auf. Alles, was ihr sagt, hat was mit Jesus Christus zu tun. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Timotheus. Sie sind Knechte lediglich. Von wem? Von Jesus Christus. Darum geht es hier. Wir sind Knechte Jesu Christi. Müssen wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Das andere, dann sagt er, allen Heiligen, und was sagt er zuerst? In Jesus, nicht in Philippi. Das ist das Zweite. Er sagt nicht allen Heiligen in Philippi, in Jesus, sondern er setzt sozusagen alle Heilige in Jesus. Und übrigens, ihr seid auch in Philippi. Das Entscheidende ist, dass sie in Jesus sind. Und das Zweite ist ja, aber auch in Philippi. Das ist ihre Verankerung, das ist ihre Identität. In Christus sind sie. Also so sieht Paulus nicht nur sich selbst, ein Knecht Jesu, er sieht auch so die Philipper, nämlich in Christus. Und dann geht er weiter und sagt er, samt allen Aufsehern und Dienern, interessant, dass er sie hier mit erwähnt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Gnade und Friede gibt es von wem? Vom Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die Quelle. Der Vater und der Sohn ist die Quelle von Gnade und Frieden. Auch das. Und ich zähle jetzt, das ist jetzt nicht schwierig, dreimal allein in unserem Briefkopf. Drei ist eine gute Zahl, ist eine göttliche Zahl. So, hier haben wir einfach in diesem Briefkopf, und um was geht's? Jesus Christus. Paulus spielt hier eine Rolle, Timotheus, die Philipper spielen eine gewisse Rolle. Ja, sogar die Aufseher und Diakone, also Älteste werden hier besonders auch erwähnt, erstaunlich selten in dem Briefkopf. Aber bei all dem geht es einfach um Jesus, weil er die Quelle und weil er der Grund unserer wahren Freude ist. Und das ist, was Paulus ausmacht, und darum atmet auch schon allein dieser Briefkopf, die Thematik und die Ausrichtung. 50 Mal wiederholt oder spricht Paulus in verschiedenen Formen über Jesus. Er betrachtet dieses Thema. Er spricht darüber immer aus der Perspektive des Herrn. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Weil Gott der Geber oder ja, weil er die Quelle und der Geber der wahren Freude ist. Ich habe versucht, letztes Mal in einem Satz die Theologie der Freude, die biblische Theologie der Freude zusammenzufassen. Also wie können wir den Inhalt des Briefes und das Verständnis der Freude, von der wir reden, in einem Satz zusammenzufassen? Da sind wir stehen geblieben letztes Mal. Und wir haben den Satz so begonnen, zumindest ich habe den Satz so begonnen, dass Gott selbst die Quelle der Freude ist. Und diese Freude ist ein Geschenk. Er ist die Quelle und nicht nur die Quelle, sondern er gibt auch diese Freude. Wenn es heißt, freut euch im Herrn, was brauchen wir? Dass er es uns gibt. Es ist nichts, was wir machen können. Es ist nichts, was wir aus uns selbst heraus schaffen können. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns es schenkt. So, die Schrift sagt, freut euch im Herrn, und ich weiß, okay, ich muss mich ihm freuen. Und dann sagt die Schrift, und jetzt, der Herr muss es dir geben. Bitte, dass er es dir gibt. Und deswegen mein Anliegen, mein Gebet für diese Predigtreihe, dass wir diesen Brief betend studieren. Das heißt, immer in diesem Verständnis, Herr, von den Dingen, von denen wir hier reden, über das, was wir nachdenken, das, was wir lesen, bitte, schenk du es. Wirk es in meinem Herzen, bewirk es in meinem Herzen. Ich bin mir sicher, wenn wir mit dieser Sehnsucht das beten und das bitten, er wird gerne geben. Aber wir müssen wissen, was wir bitten. Wenn wir was Falsches bitten, das Falsche bitten, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir es nicht bekommen. Wenn wir egoistisch bitten, für unser Fleisch bitten, wenn wir sagen, oh Herr, ich habe keine Lust auf Schmerzen, habe keine Lust auf Bedrängnisse, ich will keine Traurigkeit haben, ich will, dass alles so gut läuft und es gibt keine Probleme in meinem Leben. Jesus, bitte gib mir Freude. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn er sagt, aber das ist nicht das, was ich will. Das ist auch nicht der Weg, wie ich das dir schenken werde. Und darum brauchen wir ein gutes Verständnis, auf welche Art und Weise schenkt uns der Herr diese Freude. Was sind seine Mittel dazu? Welche Werkzeuge gebraucht er, um das in uns zu wirken? Ich möchte euch diesen Satz heute mit euch nochmal da einsteigen und diesen Satz nochmal durchgehen und ein paar Bibelverse mit euch da anschauen, die das belegen. Dazu kam ich letztens tatsächlich nicht. Und das nicht alle, aber ein paar Bibelstellen möchte ich euch zeigen. Darf ich euch bitten, nochmal mit dem Psalm zurückzugehen? Wir haben vorhin einen herrlichen gelesen. Psalm 4. Freude ist nur in Gott zu finden und er ist es der, der sie uns gibt. Das ist der erste Teil dieses Satzes bis zu einem ersten Komma. Und Psalm 4 drückt es auf wunderbare Art und Weise zusammen. Ich habe das auch gleich, Psalm 4, Vers 8. Nun nebenbei darf ich an dieser Stelle kurz die Gelegenheit nutzen, während ich die Bibel aufschlage, mich zu bedanken, dass ihr eure Bibel mitbringt. Das ist so ein Segen, nicht selbstverständlich. Ich bin ja viel unterwegs und manchmal komme ich in Gemeinden, dann reicht ihnen das Ding da hier, wenn es überhaupt sowas da gibt. Aber ich freue mich so sehr, wenn ihr eure Bibel mitbringt und in euren Bibel aufschlagt, wenn die Brüder nach vorne kommen und dann eine Schriftlesung machen und dann höre ich und dann müssen sie kurz warten, bis auch. Das ist so gut, wirklich. Das ist schön, in einer Bibelgemeinde dienen zu dürfen. Und Bibel hat nicht nur der Prediger, sondern die Gemeinde. Von daher freue ich mich, wenn ihr eure Bibel mitbringt und in eurer Bibel diese Dinge mitlest. Kapitel 4, Vers 8. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most haben. Schön, oder? Du hast mir Freude gegeben. Gott ist der Geber der Freude. Er gibt die Freude. Und dann sagt der Psalmist, mehr als zu der Zeit, wo andere Korn und Most ernten konnten. Das heißt, in ihrem Reichtum, in ihrem Segen, in ihrem Vermögen. Sie hatten diese Dinge, er sie nicht. Aber meine Freude war viel größer als ihre. Sie hatten Glück, sie hatten einen positiven Umstände und sie haben sich sogar gefreut. Aber meine Freude war größer. Das heißt, diese Freude ist größer als die Befriedigung der irdischen Bedürfnisse. Des Segens und der Ernte und des Wohlstands. Und der Psalmist sagt, Gott schenkt eine Freude, die darüber hinausgeht, über die natürlichen Bedürfnisse und über die natürlichen Segen. Sondern schaut noch, von welcher Freude redet er. Was hat Gott ihm gegeben, dass seine Freude so groß ist und größer als das ist? In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, obwohl allein, in Sicherheit wohnen. Ich bin sicher, wenn ich schlafen gehe, und das ist nicht nur, ich schlafe nachts ein und bin sicher, ich wache morgens wieder auf, wenn ich sterbe, ich fürchte mich nicht. Ich weiß, ich bin bei dir sicher. Heilssicherheit. Ich weiß das. Heilssicherheit. Freude. Unser ganzes Studium der letzten 3 Jahre, oder? Erster Johannesbrief, die Gewissheit. Und Johannes schrieb, ich möchte, dass eure Freude vollkommen sei. Warum? Dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, jetzt schon. Und das ist die Freude, die ist mehr als nur, dass ich weiß, meine Scheunen sind voll oder meine Vorräte sind da oder mein Bankkonto ist gesichert und ich werde all das. Diese Freude ist weit größer, die der Herr zu schenken vermag. Wenn ihr mit mir ins Buch Jesaja geht, Jesaja 61, weitere herrliche Verse, gut bekannte Verse. Jesaja 61, ab Vers 10. So, die Freude, wir reden von der Freude, die Gott gibt. Es ist nicht, die wir uns selber machen, sondern die er schenkt. Und im Psalm haben wir gerade gelesen, es ist die Freude der Sicherheit. Ich werde in Sicherheit ruhen. Schaut mal in Vers 10. Warum sind wir sicher? Von welcher Sicherheit ist hier die Rede? Schaut mal, freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Und alle Zeit sage ich, freut euch. Paulus hat das nicht erfunden. Er kennt das Wort Gottes, Jesaja mit Sicherheit gründlich. Und hier heißt es, freuen, und dann wird es wieder wiederholt. Abermals sage ich, freuen, ich will mich freuen, und zwar in dem Herrn. Warum? Schaut mal, was ist der Grund, warum er sich in dem Herrn freuen will? Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit den Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. So, Der Herr hat mich bekleidet mit den Kleidern der Gerechtigkeit. Im Buch Sacharja haben wir das uns angeschaut, wie der Joshua, der Repräsentant des Volkes, die schmutzigen Kleider wegbekommt und heilige Kleider bekommt, die Kleider der Gerechtigkeit. Über was freuen wir uns in dem Herrn? Er hat uns etwas geschenkt. Er ist die Quelle der Freude. Was hat er uns gegeben? Seine Gerechtigkeit. Das bleibt. Spielt keine Rolle. Die Umstände des Lebens können so oder so sein. Gottes Gerechtigkeit für uns, die bleibt. Sie ist sicher. Sie ist unwandelbar. Die ist nicht zurücknehmbar. Die Gewissheit, meine Schuld ist zugedeckt. Ich will mich freuen in dem Herrn. In dem Herrn. Warum? Weil nur in dem Herrn wir das haben. In Christus. Und nur in ihm haben wir diese Sicherheit. Nur in ihm haben wir die Gerechtigkeit. Ich will mich freuen in dem Herrn. Gehen wir kurz ins Neue Testament. 2 oder 3 Zeugen. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Das ist, was der Herr schenkt. Sicherheit. Das ist, was er schenkt. Gerechtigkeit. Römer 15, Vers 13. Ziemlich am Ende dieses herrlichen Briefes, der all das ja uns verkündigt. Die Rechtfertigung allein aus Glauben, nicht aus Werken. Der Gerechte wird aus Glauben leben, ist das Zeugnis, was die Botschaft dieses Briefes. Paulus spricht in diesem Brief, dass wenn wir in Jesus Christus sind, wer wird uns scheiden können von dieser Liebe Gottes? Wer? Und das ist eine wahrhaft herrliche Freude, die wir hier in dieser Botschaft haben. Und Vers 15, Kapitel 15, Vers 13 heißt, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude. Wer muss uns erfüllen? Der Gott der Hoffnung. Eine schöne Beschreibung unseres Gottes, der Gott der Hoffnung. Das heißt, das ist eine begründete Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf Freude. Liebe Geschwister, wenn du denkst, nee, doch, es gibt Hoffnung auf Freude. Es ist nicht aussichtslos. Wir haben einen Gott der Hoffnung, eine begründeten Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht zuschanden werden wird. Das heißt, er wird uns nicht enttäuschen. Es wird uns nicht enttäuschen. Ein Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude. Er ist der Geber. Er muss uns diese Freude ins Herz geben. Nicht wir, wir können sie nicht machen. Wir können uns nach ihr ausstrecken, wir können nach ihr flehen, wir können für sie bitten und beten. Aber machen können wir sie nicht, es sei denn, der Herr selbst gibt sie in unsere Herzen. Schaut mal, wie diese Freude entsteht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Wie kriegt man sie nicht? Nicht in Werken. Das heißt, die Quelle der Freude, Gott muss es geben. Wir gehen da auf Hoffnung hin und im Frieden, das wir vor Gott haben, das heißt, da ist Frieden gemacht. Darum können wir hoffen. Und das Ganze im Glauben. Im Gegensatz, nicht im Schauen. Nicht erst, wenn die Umstände besser sind, nicht erst, wenn diese Dinge wieder gut sind, und dann beginnen wir zu hoffen. Nein, auf Glauben hin. Das heißt, obwohl wir es noch nicht sehen, aber er hat es ja versprochen. Er erfülle uns mit einer Hoffnung, die auf Frieden beruft. Sicherheit, Gerechtigkeit, Frieden im Glauben. Es ist etwas, was wir im Glauben ergreifen. Es ist etwas, was wir auch im Glauben geschenkt bekommen. Nicht im Schauen. Wie funktioniert aber Glück? Glücklich sein in dieser Welt. Wir müssen schauen. Diese Umstände, wenn man uns verspricht, das wird schon gut werden, ja, danke dir. Und? Es wird schon besser morgen. Und? Da kommt kein Glück, kein Glücksgefühl. Wenn morgen aber ich aufstehe und auf einmal sich die Umstände verändert haben, oh, der hat es gesagt, und dann kommt das Glück. Die glücklich sein, kann man nicht im Glauben leben. Freuen, ja. Glücklich sein braucht Schauen. Aber Freude braucht Glauben. Deswegen sage ich, das sind zwei verschiedene Dinge. Und wir dürfen diese Dinge nicht vermischen und dürfen nicht von dem einen das erwarten und die Bedingungen von dem einen an das andere knüpfen. Das sind zwei verschiedene Dinge und wir müssen da einen Unterschied machen. Aber erstens eben, die Freude kommt von Gott und ist ein Geschenk für uns. Er schenkt uns diese Dinge. Wie macht er das? Lest mir nur noch ein bisschen weiter in dem Vers 13, da sind wir noch nicht ganz durch. Und in allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Merkt ihr, das ist die Art, wie Paulus das in einem Satz macht. Da steckt ja auch schon eine Menge drin. Das ist die Freude. Es hat was mit Glauben, mit Frieden zu tun. Es hat was mit Glauben zu tun. Es hat was mit einer Hoffnung zu tun. Und das hat was mit dem Wirken des Geistes zu tun. Schaut mal, Paulus redet in Superlativen. Er redet in Absoluten. Er sagt aller Freude, allem Frieden, überreich der Hoffnung. Nicht nur etwas, nicht nur ein bisschen. Er redet und sagt, überreich seid in der Hoffnung, diese Hoffnung, dass der Herr unser Friede ist. Diese Hoffnung auf diesen Frieden, auf diese Freude, die daraus resultiert, die vermag uns Gott nur zu schenken, und zwar durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Es ist etwas, was der Geist an uns wirkt. Freude ist ein Geschenk Gottes, das er denen schenkt, in denen der Heilige Geist ihren Inneren wirkt. Es ist ein Geschenk durch seinen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes an unserem Inneren. Es ist das Werk des Geistes. Ohne den Heiligen Geist keine Freude. Ohne den Heiligen Geist kann man glücklich sein. Und Menschen sind in manchen Situationen glücklich, dann sind sie wieder unglücklich. Und das hat mit dem Wirken des Geistes nichts zu tun. Auch wenn man oft dann das so macht. Ich bin immer da ein bisschen vorsichtig, sage aber nicht oft was dazu. Aber ich erlebe oft, dass Menschen in Situationen, nur als Beispiel, die sind auf der Suche einer Wohnung und dann auf einmal so durch einen Zufall kriegen sie einen Anruf, eine Anzeige, und dann klappt das und dann sind sie oh glücklich, glücklich, und dann sagen, der Herr hat das so gut geführt und so gut gemacht. Und ich bin mir sicher, dass der Herr hinter allen Dingen wirkt. Wir haben einen souveränen Gott. Aber ich denke eben darüber, wir schreiben dem Herrn dann immer so schnell etwas zu, was auf dieser Ebene ist eigentlich. Ja, ich habe zufällig, jemand hat mir gesagt, da kannst du, und dann hat es geklappt und so. So eine riesen Gebetserhörung oder so ein riesen Eingreifen Gottes in meinem Leben, ob Beruf oder anderen Dingen. Nochmal, versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir für diese Dinge nicht beten sollen. Ich sage nicht, dass Gott nicht hinter diesen Dingen ist. Aber unser Glück ist dann nur dann danach geknüpft, weil auf einmal durch so einen Zufall ich die Nachricht bekam und die Wohnung gekriegt habe. Und ich denke, was ist aber, wenn du keine Wohnung gekriegt hast? Was ist, wenn du es nicht gefunden hast? Was ist mit anderen, die diese Wohnung nicht bekommen haben, obwohl die gerne hätten? Hat Gott ihnen nicht geholfen? Hat er nicht bei ihnen gewirkt? Hat er sie nicht Gnade geschenkt, sondern ihn bestraft oder wie? Nur wenn du 10 Männer verlieben sich in eine Frau, einer kriegt sie, die anderen nicht, ja, Gott straft die, der kriegt Glück, hat halt Glück gehabt. Oder ist das unser Verständnis von Glück? Oder eben andersrum, wenn ihr das haben wollt. Nein. Und das ist oft, wo man denkt, oh, das ist so und so gelaufen, so und so gelaufen. Oh, ich bin glücklich, danke Gott, du hast gewirkt. Eine sehr oberflächliche Art, Gott zu verstehen, Gottes Wirken zu begreifen und vor allem Segen zu verstehen. Ich denke, ein weit tieferes, größeres Gottesverständnis ist, wenn man keine Wohnung kriegt und sagt, Herr, ich danke dir, du führst mich, du leitest mich. Ich habe Freude an dir, auch wenn ich diese Wohnung nicht gekriegt habe. Das ist ein weit größeres Vertrauen und Verständnis, wie Gott einen führt und was Gott für einen tut. Da muss man weit mehr sehen als nur auf das Irdische. Wir brauchen eine weit größere Hoffnung als nur als auf das Sichtbare. Sondern da kann vermag ein Kind Gottes in etwas sehen, was über diese Welt und über das Greifbare sichtbar hinausgeht. Gottes Ratschluss, Gottes Wirken in seinem Leben, geistlich. Und glaubt mir, da wirkt er oft an dem Nichtgeben etwas weit mehr als an etwas Geben. Und da bin ich auch ziemlich überzeugt, dass wir manchmal den Herrn so nerven, dass wir etwas haben wollen, und obwohl wir es nicht haben sollten, sagt er, dann kriegst du es halt. Und später sagen wir, oh Mann, warum habe ich das nur mehr beten? Ich dachte, es wird gut, aber eigentlich ist es ja gar nicht so gut. So, wirklich? Wir flehen und sagen, Herr, ich brauche das so unbedingt, ich brauche eine große Wohnung. 3 Monate später kann ich die Miete nicht zahlen. Oh Herr, warum hast du mir so eine große Wohnung gegeben? Ich brauche mehr Geld, ich brauche eine bessere Arbeit. Kriege ich nicht mehr Arbeit, habe ich keine Zeit mehr für Familie. Arbeite ich zu Tode. Was für ein Verständnis von Segen, was für ein Verständnis von was Gott uns Gutes tut. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Freude und wie Gott diese Freude wirkt. Also er gibt sie und es ist das Wirken des Geistes in uns. Die Quelle der Freude ist Gott und die Quelle entspringt aus uns heraus. Sie ist nicht bedingt von außen, die muss von innen kommen. Diese Freude kommt von innen. Das ist so wichtig, von innen. Und nicht aus uns, sondern aus dem, was Gott uns durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt. Wenn ihr im Römerbrief noch kurz bleibt, nämlich ein Kapitel zurückgeht, ich weiß nicht, ob ihr umblättern müsst, ich muss nicht, Kapitel 14, Vers 17 lest, gibt es eine herrliche Aussage. Und ich möchte euch nicht bevormunden, aber ich weiß nicht, ob ihr so darüber nachgedacht habt, mal über diesen Vers. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Ein wichtiger Vers. Hier wird nämlich das Reich Gottes beschrieben. Was das Reich Gottes ist. Und schaut mal, was das Reich Gottes ausmacht. Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht, was? Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Was meint er damit? Wieso redet er, beschreibt das Reich Gottes und sagt Essen und Trinken? Was ist Essen und Trinken? Es ist ein Grundbedürfnis. Oder? Das ist ein starkes Grundbedürfnis von mir. Essen und Trinken. Essen wir nicht, trinken wir nicht, sind wir glücklich? Fühlen wir uns dann gut? Ist die Laune top? Alles andere als das. Alles bricht zusammen. Gib wieder was zu essen, was zu trinken, die Welt ist wieder in Ordnung. So sind wir wieder glücklich. Ein gutes Essen durfte ich die Tage tatsächlich genießen, weil ich mit dem Vorstand unterwegs war. Das war ein Riesenprivileg, nicht eklig. Und dann dachte ich, oha, so essen die. Gut, kann man auch. Aber ob das gesund war, war eine andere Sache. So, macht das glücklich? Am Ende muss ich ehrlich sagen, hat es mich nicht so glücklich gemacht. Ich habe gesagt, hey, das ist viel zu viel. Muss ich wieder aufpassen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und Paulus beginnt, schaut mal, warum sagt er es? Bei den Grundbedürfnissen, die wir eigentlich täglich brauchen. Der Herr hat uns so gemacht, dass wir Essen brauchen und Trinken brauchen, sonst sterben wir, wenn wir es nicht bekommen. Das heißt, es ist nicht etwas, wo wir sagen, keine Ahnung, besondere Sachen, die wir gerne hätten, Kleider, Klamotten, spezielle oder Haus oder Autos oder was auch immer wir uns vorstellen in unserem, was wir gerne hätten. Sondern er beginnt bei den Dingen, wo man sagt, es ist normal. Es ist normal, dass jeder essen und trinken will. Und das braucht man. Und er sagt, Leute, aber begreift, das Reich Gottes ist nicht das. Wenn du denkst, die Maßstäbe deines Reiches Gottes ist einfach deine Grundbedürfnisse sogar. Nicht nur, ich rede noch gar nicht von den Luxusdingen, sondern von den Grundbedürfnissen zu stillen. Und sag, das ist das Reich Gottes, das ist, was Gott an und für mich tun muss, damit ich glücklich bin, dann hast du das Reich Gottes nicht verstanden. Das ist das Reich dieser Welt, so funktioniert diese Welt. Das gehört zu dieser Welt. Wenn du Essen kriegst, wenn du Trinken kriegst, dann bist du glücklich. Ja, ist okay. Aber das gehört zu dieser Welt. Weißt du was, bald kriegst du einen Körper, da brauchst du nicht essen und trinken. Kannst du dir das vorstellen? Ohne Essen, ohne Trinken? Für manche voll gut, für andere dann, oha, wie das? Mache ich gerne. Aber das Reich Gottes ist etwas anderes. Das Reich Gottes besteht nicht in der Befriedigung meiner Grundbedürfnisse, sondern, lest mit mir, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude. Und jetzt schaut mal, im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Das ist die Beschreibung des Reich Gottes. Erinnert ihr euch an letzten Sonntag, ich beschrieb das Bild der Freude mit einer Burg, da wo die Flagge gehisst ist, der König residiert hier. Ich habe mich so gefreut, dass bei uns auf der YouTube-Seite dieses Bildchen jetzt da ist mit einer Burg und mit dieser Flagge. Da hat einer das richtig verstanden und gut umgesetzt. Wahrscheinlich dann KI, egal. So. Also er ist sehr begabt. So, das ist Kinder Gottes, das Reich Gottes ist der Bereich der Herrschaft unseres Gottes. Das ist da, wo der Herr seine Herrschaft ausübt. Der Herr ist unsere Burg, unsere Sicherheit. Unsere Gerechtigkeit, unser Schutz. Ich habe keine Angst, mich schlafen zu legen und überfallen zu werden. Ich bin sicher bei ihm. Das ist, und wir dürfen in dieser Herrschaft sein. Er regiert, er herrscht. Aber er herrscht nicht mit dem Ziel, dass du jeden Morgen dein Essen und Trinken kriegst. Was ist mit all den Menschen, die verhungert sind? im Herrn? Was ist all die, die nicht diesen Wohlstand haben, wie du sie hast, im Herrn? Was ist von den anderen, die jeden Tag aufstehen und nicht wissen, ob sie was zu essen und was zu trinken, im Herrn? Sind sie nicht glücklich? Können sie nicht glücklich werden? Hat der Herr sie vergessen? Wenn wir nach diesen Maßstäben denken, dass das ist, was der Herr für die Menschen tun muss, ihn sättigen, ihm Trinken geben, guten Wein geben, viel Brot vermehren und Krankheit wegnehmen, all diese Dinge. Danach trachten die Menschen, als Jesus auf der Welt war, und rannten ihm hinterher. Da wollten sie ihn zum König machen. Und er hat sich von diesen nicht zum König machen lassen. Weil er gesagt, das ist nicht meine Königsherrschaft. Dazu bin ich nicht gekommen. Seine Königsherrschaft besteht darin, Gerechtigkeit. Das ist, was er uns jeden Tag aufs Neue garantiert. Wenn du aufstehst, da kannst du erwarten, dass dich jeden Tag seine Gerechtigkeit neu umkleiden wird. Dass du diese Kleider jeden Tag kriegst. Du darfst diese Gerechtigkeit anziehen und da wird es keine Löcher geben, die werden nicht von Motten zerfressen werden. Dieses Kleid bleibt, damit kannst du rechnen. Du kannst rechnen, dass du anstellst, er jeden Tag dir auf neue eine Speise geben wird, von der du essen hast und nicht mehr hungern wirst, nämlich sein Wort. Das kann er dir, das garantiert er dir, dass das dir seine Nahrung wird. Das garantiert er dir, das wird er dir geben. Dass das dir Freude bringen wird, das kann er dir garantieren. Das wirst du bekommen, dass du Freude, dass du Frieden erlebst. Jeden Tag neu, immer wieder aufs Neue. Das ist das Reich Gottes. Es besteht in Gerechtigkeit und in Friede und Freude im Heiligen Geist. In denen, in den Herzen der Kinder Gottes, der Geist Raum hat und der Herr seine Herrschaft aufrichtet, erkennt man darin, dass sie Freude haben. Und zwar weil sie in der Gerechtigkeit und in dem Frieden, das gemacht worden ist. Das ist diese Herrschaft, breitet sich aus. Da regiert der König. Schaust du Menschen an und die freuen sich. Und dann, so wie Anton vorhin gesagt hat, dann fragst du, was ist deine Freude? Und wenn er sagt, ja, du, nach 10 Jahren, hab einen guten Job jetzt, Familie sicher, hab ein Haus und es läuft, ja, das ist deine Freude? Gut, alles klar. Aber wenn jemand sagt, ich freue mich in dem Herrn, weil ich nehme jeden Tag zu an der Gerechtigkeit. Das heißt, ich habe immer tieferes, besseres Verständnis, dass ich von gerecht bin. Mich schmeißt nicht so schnell was um. Die Tage sprachen wir, ich sage, ich war da mit ihm und da ist ein junger Bruder gewesen, der jetzt auch in den Vorstand mit hineingewählt wurde in diesen Tagen. Und sein Thema war permanent, dass er wankt, dass er immer schwankt, dass er immer Tage hat, wo er Angst hat, dass er das alles nicht hat. Hat keine beständige Gewissheit. Und wir sprechen darüber und je mehr er begreift, dass das aber sicher ist, umso mehr kehrt Freude. Das heißt, da beginnt der Herr die Herrschaft in seinem Herzen zu übernehmen. Er hört nicht mehr auf sein Herz, er hört auf den Geist in seinem Herzen, der diese Wahrheit, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Freude breitet sich aus. Wunderbar, das zu sehen, was das mit einem Menschen macht. Und das Ganze, es ist das Wirken des Geistes. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, dass das Reich Gottes eben im Geist geschieht und nicht im Fleisch geschieht. Dass es himmlisch und nicht irdisch ist. All das steckt hier auch drin. Aber ich will darauf eingehen, dass die Herrschaft im Geist geschieht. Das heißt, im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Freude und Friede. Freude und Friede. Je mehr Freude und Friede im Geist in dein Herzen einkehrt, umso mehr darfst du etwas von diesem Reich sehen. Und was hat Jesus gesagt in Nikodemus? Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, was bedeutet aus Wasser und Geist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen und auch nicht hineingehen. Aber wenn wir durch den Geist Gottes hineingehen dürfen, dann beginnt er so eine Rundreise, so eine Stadtführung und führt dich von einem Eck zum anderen und sagt, guck mal da und guck mal da und du darfst das sehen. Schau mal die Mauern an, schau mal, wie sicher sie sind, wie groß sie sind, guck mal die Burg an, guck mal, wer da residiert. Und auf einmal wird mehr und mehr Freude in deinem Herzen breit. Ich bin hier wirklich sicher, hier hat es wirklich alles, was ich brauche. Hier hat es ja jedes Geschäft und jedes Wasser und alles, was ich brauche, das ist doch da. Es ist wirklich alles da. Ich brauche nicht mehr, muss nicht nach Hause gehen und mir das irgendwo anders holen. Das ist ja alles hier. Freude kommt rein. Freude kommt rein. Hier residiert der König. Also, Freude kommt von Gott, ist ein Geschenk Gottes an seine Kinder, in denen er durch den Heiligen Geist wirkt in dem Inneren. Wohingegen, damit sie das sehen, nämlich anders ausgedrückt, dass sie das glauben können, nicht schauen können, damit sie an den Herrn Jesus Christus, an dieses Evangelium von Jesus Christus glauben. Das ist das Werk des Geistes. So bewirkt er Freude im Inneren. Er offenbart uns und zeigt uns Jesus Christus, nämlich den König. Er zeigt uns die Quelle. Er macht ihn groß. Und je mehr wir das begreifen, wer er ist, umso größer wird unsere Freude. Schlag mir mit mir Johannes Kapitel 15 kurz auf. Johannes 15. Ab Vers 11. Oder erstmal Vers 11. Da heißt es: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, ich habe euch das gerade erklärt, aus einem Grund. Und jetzt achtet man darauf, nicht nur damit ihr euch freut. Oder er sagt nicht, ich habe euch das gesagt, damit eure Freude völlig sei, weil das schon völlig in Ordnung wäre. Sondern er sagt, damit meine Freude in euch völlig sei. Das ist nochmal etwas anderes. Er sagt, ich habe euch gezeigt, damit ihr die Freude, die ich habe, damit ihr sie auch habt. Das ist das Gleiche, was Johannes schreibt, als er im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4 sagt, und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. So dass, was wir als Freude empfinden, sollt auch ihr als Freude empfinden. Jesus sagt, das, woran ich mich erfreue, nämlich auch meinem Vater, möchte ich, dass ihr in gleicher Weise erlebt wie ich. Dass euch auch eure Freude ist. Wie macht er das? Schlagt mir Kapitel 15 und lest mir mit mir ab Vers 9. Von was redet er? Was hat er ihnen gesagt? Kapitel 15 ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Johannes 15, was denken wir sofort? Der Weinstock und die Reben. Und was hat er gesagt? Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine gute Nachricht, oder? Jetzt könnte man sagen, er sagt, ihr könnt nichts tun. Oh, was ist das für eine Rede? Wie sollt ihr mich erfreuen? Aber er sagt, wisst ihr was? Ihr müsst nichts tun, ihr müsst einfach nur an mir bleiben. Das ist eine gute Nachricht. Bleibt an mir. Bleibt in mir. Und wisst ihr was? Frucht wird entstehen. Eure Sorge soll nicht Frucht sein. Eure Sorge soll nicht sein, was muss ich tun, was muss ich lassen, wie kann ich das alles machen. Das ist nicht eure Sorge. Lasst es los. Zersorgt euch nicht darüber, sondern die einzige Sorge, die ihr haben sollt, ob ihr in mir bleibt oder nicht. Was bedeutet in Jesus bleiben? Lest mir mit mir Vers 7, Kapitel 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was bedeutet in Jesus bleiben? Was möchte Jesus? In seinen Worten. Er verlangt nichts anderes, als du das, was er gesagt hat, im Glauben annimmst und sagst, okay, da bleibe ich jetzt. Wenn jemand kommt und sagt, nee, das stimmt nicht. Oder wenn du selbst anfängst zu zweifeln, aber du sagst, da steht es da und ich glaube ihm. Da kehrt Freude ein, wenn ich seinem Wort glaube. Er hat etwas gesagt. Und wenn wir das glauben, was er sagt, ob wir es spüren oder nicht, liebe Geschwister, ob wir es fühlen oder nicht und ob die Umstände des Lebens da sind oder nicht, aber ich sehe keine Frucht, ich sehe keine all diese Dinge, oh, beginne ich zu zweifeln. Aber Jesus hat es gesagt, das reicht mir, ich bleibe im Glauben, in seinem Wort. Und dann sagt, dann passiert etwas. Dann entsteht Frucht, die mein Vater verherrlicht. Dann bekommt ihr eine Freude, die ich habe. Lest mit mir Vers 9, das ist gut. In welchem Wort müssen wir bleiben? Also, in Jesus bleiben heißt in seinem Wort bleiben. In welchem Wort? Lest mit Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Weißt du, dass du von ihm geliebt bist? Bleib darin. Zweifel nicht. Auch wenn die Umstände des Lebens sich verändern und du dann vielleicht Gründe hättest zum Zweifel. Zweifel nicht daran. Er sagt, wie der Vater mich geliebt hat. Das heißt, ich habe eine Freude, weil der Vater mich liebt. Oh, die Freude ist groß. Und was? Und so liebe ich euch auch. Ich möchte, dass ihr die gleiche Freude habt, wie ich habe. Nämlich die Freude, ich bin geliebt. Wir sind genauso geliebt von Jesus, wie der Vater ihn liebt. Gibt es eine größere Liebe? Nein. Wird der Vater dem Sohn etwas ausschlagen? Nein. Wird Jesus uns etwas ausschlagen? Nein. Wird er alles tun, um den Sohn zu verherrlichen? Ja. Wird Jesus alles für uns tun? Ja. Das ist die Verheißung. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist in seinem Wort bleiben. Das ist sein Wort. Ich liebe dich. Bleib in dieser Liebe. Ist Bleiben schwierig? Liebe Geschwister, eigentlich nicht. Schwierig wäre, komm in meine Liebe. Suche meine Liebe. Erarbeite meine Liebe. Verdiene dir meine Liebe. Erkämpfe dir meine Liebe. Das wäre schwierig. Das heißt, wenn die Liebe da wäre und dich hier wäre und er sagt, du kannst sie haben, aber komm und hol sie dir. Das sind die Voraussetzungen dafür. Bam, 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 bam. Dann wäre es schwierig. Aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, er arbeitet mit Liebe. So funktionieren wir oft. Dass wir sagen, du musst mich erobern. Du musst meine Liebe verdienen. Ja, so funktionieren wir. Und dann bemüht man sich und müht man sich und macht man. Und das ist kein gutes Fundament. Sehr anstrengend. Liebe dann sehr anstrengend. Aber in Liebe bleiben bedeutet einfach, schaut mal, wenn die Liebe nicht da ist, sondern hier ist, was muss ich tun? Einfach stehen bleiben. Im besten Fall sogar sitzen. Wenn die mir einen Stuhl bringen, dann hocke ich mich hin. Das ist, was die Bibel sagt, sitzend, ruhend. Meine Aufgabe ist einfach zu bleiben. Und mein einziger Kampf besteht darin, nicht zu gehen. Das ist Leben. Nicht zu gehen, zu bleiben. Kein Schritt nach rechts, kein Schritt nach links. Und liebe Geschwister, ich verrate euch eins, dieser Kampf ist dann schwer, wenn ich versucht werde zu gehen. Das erste Mal ist immer das schwierigste Mal, das zu tun, nämlich nicht zu bleiben. Und wir sind Gewohnheitsmenschen. Ich will nicht sagen Gewohnheitstiere, das sind wir nicht, aber Gewohnheitsmenschen. Und wisst ihr was, beim ersten Mal etwas zu tun, ist immer schwierig. Und beim zweiten Mal ist die Hürde schon etwas weniger. Beim dritten Mal wird sie noch weniger. Beim vierten Mal noch weniger. Und dann wird es zu einer Gewohnheit. Und dann machen wir es einfach. Und das sowohl im Positiven übrigens wie im Negativen. Das heißt, am Anfang kämpfen wir mit etwas. Wir kämpfen eben mit der Entscheidung zu bleiben und nicht zu gehen, das nicht zu tun oder zu tun. Und dann brechen wir diese Entscheidung und wir tun es. Und beim nächsten Mal wird dieser Kampf nicht mehr so stark sein, weil wir schon einmal das gebrochen haben. Und beim nächsten Mal wird er noch weniger sein. Und irgendwann mal machen wir es einfach. Und dann wird es eine Gewohnheit. Und dann fragen wir uns nach einer Zeit, wie bin ich hierher gekommen? So, das erste Mal ist das wichtigste Mal. Das erste Mal Nein zu sagen ist weit wichtiger als das fünfte Mal Nein zu sagen. Das erste Mal Ja zu sagen ist weit wichtiger als das zehnte Mal Ja zu sagen, weil darauf kommt es an, weil da wird eine Grenze überschritten und wir kommen in eine Gewohnheit hinein. Jesus fordert uns, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meinem Wort, bleibt meiner Liebe, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. So, Freude kommt von Gott, ist ein Geschenk Gottes. Durch das Wirken des Geistes in denen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, das heißt Jesus Christus im Glauben erkennen. Und in seinem Wort bleiben, wachsen an Erkenntnis. Freude nimmt in dem Maße zu, wie wir sein Wort lesen, sein Wort studieren und in diesem Wort gehorsam sind, wie er sagt. Bleibt und dann wird eure Freude vollkommen. Jesus sagt, ich bin gekommen, habe eine Entscheidung getroffen Vater hat mich etwas gebeten und ich ändere es nicht. Es gibt bei mir kein Mal, wo ich sage, okay, einmal halt nicht schlimm. Sondern er sagt, ich bleibe dran. Dann zieht es durch. Und er sagt, und ich tue das, was der Vater mir sagt. Ich höre seine Worte, ich mache sie. Er sagt, was ich sagen soll, ich mache das. Er sagt, was ich nicht tun soll, ich mache es nicht. Und das ist meine Freude. Er sagt, das ist meine Freude, das ist meine Liebe zu meinem Vater und die Liebe des Vaters zu mir. Und er sagt, macht's auch so. Und wenn ihr das auch so, wenn ihr mich liebt, ich liebe euch, ihr liebt mich und ihr tut, was ich euch sage. Wir haben es studiert, was wir tun sollen, gell? An ihn glauben und einander lieben. Dann sagt er, dann wird ihr das erleben, was ich erlebe, nämlich Freude in dem, was ich tue. Und wir wissen, was Jesus getan hat, hat es ihm immer Spaß gemacht. War das immer leicht? Hat das Bedrängnisse gebracht? Ja, sogar den Tod. Aber er sagt, das ist meine Freude. Und ich möchte, dass ihr die gleiche Freude erlebt in der Nachfolge mir gegenüber. In meiner Liebe bleiben, aus Liebe zu mir diese Dinge tun. Die Frucht entsteht durch das Wirken des Geistes, der in uns das wirkt und sagt, ihr werdet etwas erleben, was über die Umstände des Lebens hinausgeht. Und ich wünsche mir diese Freude für euch. Und ich habe euch das gesagt, damit eure Freude bleibt. Schlagt mit mir Jeremia 15 auf. Jeremia 15, Vers 16. Dort heißt es, fanden sich Worte vor dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zu Wonne und zu Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscharen. Hast du mir Worte gegeben? Fanden sich auf meinem Tisch? Dann habe ich sie gern gegessen. Das ist ein wunderbares Bild von dem, wie Freude entsteht, indem wir im das Wort Gottes immer wachsen, dass wir es uns zu Nahrung machen, indem wir uns dem aussetzen. Und hat er uns sein Wort gegeben, hat er uns den Tisch gedeckt, dann habe ich es gern gegessen. Ich habe nicht gesagt, nee, keine Lust heute, schmeckt mir nicht, will ich nicht. Habe schon gestern gehabt, war schon letzte Woche da, bin noch satt. So. Nein, hast du mir den Tisch gedeckt? Ich habe das. Fanden sich deine Worte von dir, da habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zu Wonne und zu Freude. Das Essen des Wortes Gottes wird zu Freude dann. Das Essen der Worte Jesu. Das habe ich zu euch geredet, damit eure Freude zunehme. Wir müssen auf die Worte Jesu hören. Wir brauchen sie, weil die geben uns diese Freude in unser Herz hinein. Wir müssen uns von ihnen ernähren. Wir sollen uns von ihnen ernähren. Und was hat er gegessen? Was hat in ihm diese Wonne und diese Freude in seinem Herzen ausgelöst? Merkt ihr im Inneren? Denn dein Name ist über mich ausgerufen. Dein Name steht über mir. Die Flagge ist gehisst, hier residiert der König. Dein Name steht über mir, ich gehöre dir. Du bist mein Gott, ich bin dein Kind, der Herr, sein Name ist über mich. Ich habe deinen Namen empfangen. Was für eine wunderbare Wahrheit. Lass uns schnell weitergehen, dass wir heute den Satz abschließen können. Also, ich wiederhole nochmal, damit es feststeht. Freude kommt von Gott, ist ein Geschenk, gewirkt durch den Geist in uns. Im Glauben an das Evangelium von Jesus Christus. An seine Liebe zu uns und somit an die Gewissheit unserer Rettung, dass wir in ihm gerecht sind. Indem wir mehr und mehr sein Wort essen und in dieser Erkenntnis zunehmen und in dieser Erkenntnis wachsen, sodass wir so ähnlich wie die Emmaus-Jünger diese Erfahrung haben, dass sie, obwohl Jesus kannten, mit ihm gelebt haben und von ihm schon vieles gehört hatten, aber dann, als er kam und ihnen die Augen öffnete, sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Ich hoffe, ihr kennt das, ich kenne das. Was für eine Freude ist es, sein Wort zu essen und wenn er Stück für Stück dieses Wort mir aufschließt. Und ich ihn darin entdecke, diese Freude kann mir niemand nehmen. Das ist unbezahlbar für mich. Also wirklich, wenn so ein Aha-Erlebnis kommt und ich so staunen darf, das ist unbezahlbar. Wie herrlich ist das? Und dieses Studieren, dieses Forschen führt mich und bringt mich dazu. Freude entsteht eben nicht nur in der Erkenntnis des und Wachstums des Wortes Gottes, sondern auch im Gehorsam darüber. wenn ihr meine Gebote hört, haltet, dann, das habe ich euch gesagt, so im Gehorsam des Wortes Gottes gegenüber. Und jetzt kommt ein Punkt, inmitten von Bedrängnissen und Prüfungen, für mich ein Schlüsselpunkt. Denn Freude, diese Freude ist deswegen göttlich, diese Freude ist deswegen vollkommen, weil sie eben nicht an die Bedürfnisse, positive Bedürfnisse geknüpft ist. Darum ist sie göttlich. Alle anderen Freuden können wir selber machen. Alle anderen Freuden kann die Welt hervorrufen, indem sie diese Dinge macht. Das kann der Teufel auch machen, dir Glück bescheren. Das ist nicht der Punkt. Wir reden von einer Freude und deswegen ist sie so wichtig, weil sie gerade dann, wenn alles nicht da ist, trotzdem da ist. Und das ist göttliche Freude inmitten von Prüfungen und Bedrängnissen. Ich bin mir sicher, Lukas wird uns da mehr und mehr hineinnehmen im Jakobusbrief. So führt es der Herr, dass wir euch auf eine ganze Breite in diese Thematik mit hineinnehmen dürfen von dieser Kanzel hier und euch das lehren. Schlagt mich mit mir 2, 3 Bibelstellen auf, um das zu belegen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Paulus beginnt diesen Brief an die Thessalonicher und schreibt, ab Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freuden des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Paulus sagt, als wir zu euch kamen, seid ihr unsere Nachahmer. Also ihr habt das erlebt, was wir erlebt haben. Ihr habt das bekommen, was wir bekommen haben. Das, was ihr seid, was der Herr gegeben hat und was der Herr empfangen hat. Und zwar, als ihr das Wort gehört habt, habt ihr es angenommen und es war euch zu Freude. Warum? Weil mitten in Bedrängnissen der Geist euch dieses Wort gegeben hat. Und obwohl die Bedrängnisse schwierig waren, war es euch zu Freude. Wenn der Geist an uns das Wort gibt, uns das Wort auftut, in uns das Wort bestätigt und groß macht, die Wahrheit der Liebe Gottes in seinem Sohn zu uns, und wenn er das uns gibt und das inmitten von Bedrängnissen, wo die Umstände völlig dagegen sprechen und wir es aufnehmen können und uns darüber freuen, wisst ihr warum? Weil es der Geist Gottes uns gegeben hat. Das ist eine Bestätigung, dass es eben nicht menschlich war. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, sagt er, dass er ja sich vorgenommen hat, das Evangelium nicht durch Menschenweisheit zu predigen, sondern durch Gottes Kraft. Und er sagt das deswegen, er sagt, wenn ich versuche, auf der menschlichen Ebene euch zu überreden und ihr das annimmt, dann ist es ja nur menschlich. Und dann weiß ich nicht, ist das echt oder nicht echt. Aber wenn ich es mache, auf eine Art und Weise, wo man sagt, das überzeugt euch keinen Menschen, aber Menschen trotzdem zum Glauben kommen, dann ist es offensichtlich, dass Gott gewirkt hat. Und genauso ist es hier. Woher weiß ich, dass diese Freude, die ich habe, wirklich völlig und von Gott kommt, vom Geist gewirkt ist? Weil sie inmitten von Bedrängnissen kommt, die eigentlich deine Freude ersticken, die eigentlich dich nicht glücklich machen, die eigentlich es unmöglich dir machen, etwas gut zu finden. Und du freust dich darüber. Warum? Der Geist wirkt in dir. Und er sagt, das Kennzeichen in der Gemeinde Thessalonik, ich sage, wie hat es begonnen? Wie hat euer Glaube begonnen? Als es einfach war? Dass es so funktioniert hat und keine Schwierigkeiten hat. Nein, in Bedrängnissen habt ihr das Wort gehört und in Bedrängnissen habt ihr Freude empfangen. Warum? Durch den Geist in euch. Das ist die Art, wie der Geist es wirkt. Gehen wir ganz kurz in Jakobusbrief als Erinnerung, Jakobus Kapitel 1, Vers 2. So beginnt er, richtig? Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Bedrängnissen in Versuchung geratet. Menschlich gesehen, paradox, es ist doch, warum sollte man Versuchungen und Prüfungen für Freude halten? Das macht doch keinen Sinn, oder? Und wenn es geht doch nicht, hey, Versuchungen sind toll und Bedrängnisse sind wunderbar, freut euch, wenn du sie kriegst. Das ist es nicht. Inwieweit sind die Quelle für meine Freude, Prüfungen und Versuchungen, hier steht es, Vers 3, indem ihr erkennt, Erst wenn ich in Versuchen und Prüfungen eine Erkenntnis bekomme, ein Verständnis bekomme durch das Wort Gottes, bekomme ich Freude. Es braucht ein Verständnis für die Prüfungen. Es braucht ein Verständnis für die Versuchungen, was der Herr in und durch sie bei dir bewirkt. Dann kommt Freude. Du hast nicht Freude an den Versuchungen und Prüfungen, du hast die Freude an der Erkenntnis, die dadurch kommen. Die Tage wiederum saß ich da, wir arbeiten das durch und einer von dem Vorstand, 80 Jahre, sagt zu mir, das ist ja das, was ich in das letzte halbe Jahr erlebt habe. Krankheit, OPs, Herzversagen, musste ich immer wieder stützen beim Gehen. So, ging alles andere als gut. Und er sagt, das ist das, was ich erlebt habe. In den Prüfungen, in Versuchungen, das Wirken Gottes, Freude. Ein Punkt nach dem anderen, abgehakt, genau das ist es. Das ist die Art, wie der Herr an uns wirkt. Und dann, wenn man ein Erkenntnis und Verständnis bekommt, warum das geschieht, Freude kehrt in, dann ist ja der Herr mit mir. Und inmitten dieser Dinge wirkt er ja an mir, weil er etwas viel Größeres im Sinn hat und verfolgt, als nur Essen und Trinken, als nur die Bedürfnisse dieses Reiches. Er hat, sein Anliegen ist, die Bedürfnisse des Himmelreiches dir zu erfüllen. Und wenn wir das begreifen zu erkennen, dass es darum geht, dann sind wir in der Lage, das hier anzunehmen und sogar darüber zu freuen, weil die werden dann zum Mittel, zum Zweck. Schaut mal, da heißt es, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Was will der Herr? Unsere Vollendung. Anders ausgedrückt, dass wir das Ziel erreichen. Wie macht er das? Bedrängnisse schaffen in uns Ausharren. Und Ausharren schafft in uns Bewährung. Werden wir durch das Ausharren bewährt? Nein, nicht wir. Nicht wir müssen ausharren in den Bedrängnissen. Ich will euch einen anderen Zugang dazu geben. Wenn du in Schwierigkeiten bist und Probleme hast, Bedrängnisse erlebst und du trotzdem nicht gehst und bleibst, du den Herrn nicht verleumdest und sich nicht abkehrst und nicht sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben, weil ich habe was ganz anderes erwartet. Ich will doch Glück und ich hab's nicht. Wenn der Herr in diesem Bedrängnis immer noch deine Freude ist, dann hast du einen Grund, ihm zu danken. Denn dann hat sich dein Glaube bewährt. Denn du bist bei ihm geblieben. Und wie konntest du das nur tun? Weil du den Heiligen Geist hast. Dieser Beweis ist nicht für den Herrn. Das Ausharren ist nicht für den Herrn. Der Herr weiß doch, ob ich sein Kind bin oder nicht. Er weiß, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Er will, dass du es weißt. Deswegen heißt es in 5. Mose 8, darum habe ich euch in die Wüste geführt, damit ihr erkennt, dass ich euch versorge, damit ihr erkennt, dass ich euch alles gebe. Ihr sollt euch erkennen, nicht ich. Ich weiß, wer ihr seid. Er gibt uns diese Zeiten, damit wir erkennen, schau mal, Herr, ich bleibe. Ich hätte gedacht, ich wäre gegangen, aber ich bleibe ja. Und ich weiß, das bin ja nicht ich. Er ist es ja, der in mir wirkt, das Gute, das Wollen und Vollbringen, Philipperbrief. Ich bin ja sein Kind. Er wirkt das für dich, damit du jetzt schon, obwohl du nicht siehst, Freude hast. Freude hast. Ich gehöre ja zu diesem Reich. Ich gehöre ja da schon hinein. Bedrängnisse sind Mittel zum Zweck, damit Freude in uns geweckt wird, nämlich ein Ausharren und eine Bestätigung. Ich schließe fast, und zwar mit 1. Petrus 1, Vers 6. Bisschen weiterblättern. Ich knüpfe tatsächlich bei Vers 3 nochmal an, dann kann ich nämlich beide Punkte hier zusammenfassen, damit es nicht zu lange wird für heute. Darüber haben wir bei der Beerdigung von Paul gesprochen. Das war der Predigttext dafür. Lest mal Vers 3. 1. Petrusbrief auf Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die trägt, die echt ist, die funktioniert. Tote Hoffnung ist, man sagt etwas, aber es hat keine Wirkung. Lebendige Hoffnung, sie greift, sie hat Kraft, sie hat Leben. Man sagt, wir wurden wiedergeboren, uns wurde geschenkt, was Kraft hat für unser Leben. Wir haben eine Hoffnung bekommen, sie kann tragen, sie kann helfen, sie ist echt, sie macht einen Unterschied. Und dann sagt er, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Darin ist die Hoffnung begründet. Jesus hat den Tod überwunden und wenn wir in ihm sind, werden wir auch den Tod überwinden. Begründete Hoffnung. Es gibt einen Beweis, dass es geht. Gott hat den Beweis gegeben, dass der Tod überwunden ist. Sein Sohn ist auferstanden. Dann heißt es, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wir sind sicher. Wir haben Anteil an Jesus und an seinem Leben. Aber wir haben eine Hoffnung, nämlich wir bekommen das erst. Und zwar etwas, was nicht vergeht, was nicht verwelkt, was nicht unrein ist. Wir bekommen etwas und das ist eine lebendige Hoffnung. Darauf leben wir hin. Und er sagt, und der Grund, warum wir es bekommen, ist, weil Gott durch seine Kraft uns bewahren wird. Nicht, weil wir da durchhalten. Und dann sagt er, Vers 6, schaut mal. Darin jubelt ihr oder darin freut ihr. Das ist es. Ich habe eine Zukunft, ich habe eine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, das ist das nicht mein Leben, das ist nicht mein Glück, das ist nicht mein Ziel. Es gibt mehr, es gibt mehr. Und sagt, darin jubeln wir. Nicht nur, dass es mehr gibt, sondern es ist sicher, was ich kriege. Und es wird bleiben, es wird nicht aufhören. Sagt, darin jubelt ihr, darin. Und nicht, weil es euch besser geht hier in dieser Welt. Vers 10, darin jubelt ihr dir jetzt eine kleine Zeit. Oh, merkt euch das. Wenn es dir lange vorkommt, in Relation zu der Ewigkeit, fällt das nicht ins Gewicht. Ich bin fest überzeugt, so wie ich hier stehe, weil ich das schon hier sogar schon in der Welt erlebt habe, wie viel mehr im Himmel. Dass, wenn ich beim Herrn ankomme und im Licht dessen, was ich sehen werde, das Erbteil, das ich kriege, das Geschenk ist in Fülle, in Klarheit. Wenn ich das mir anschaue und nur zurückschaue, was es mich gekostet hat, würde ich sagen, was? Ich würde sagen, oh gut, dass ich das da bewahrt wurde. Gut, dass er mich da bewahrt hat und ich nicht auf dem Weg gesagt habe, hey, viel zu schwer, viel zu nicht wert und all diese Dinge. Im Licht der Herrlichkeit, der Zukunft ist verblasst das, als ich bin fest überzeugt. Ich weiß, mittendrin sagt man, ist es das wert, ist der Preis nicht zu hoch und ist der Verlust nicht zu, dann habe ich das nicht, erlebe das nicht, habe das nicht. War das Leben es wert? Da werden wir das Leben sehen, wie es ist und werden sagen, tausendmal tausend, in allem wert. Es wird nicht ins Gewicht fallen. Römer 8. Erklärt Paulus, das steht nicht im Verhältnis zu dem, was wir bekommen, das, was wir hier verlieren. In keinem Verhältnis. Und wie kann man das aber ausdrücken, als nur zu sagen, wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns eine Ewigkeit verheißt, die eben so groß ist, dass wir sogar jubeln können, obwohl wir eine kleine Zeit in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geraten. Wie kann Petrus das sagen? Er sagt, im Verhältnis dazu ist es eine kleine Zeit. Im Verhältnis dazu ist es nicht viel. Es mag für dich jetzt viel erscheinen, es ist es nicht. Und darum sagt er, ihr betrübt worden seid, ja, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Darauf leben wir hin. Das ist der Zeitpunkt. Wir ertragen so lang, wir halten so lang durch, bis die Offenbarung Jesu kommt und wir das sehen dürfen, was wir sein werden, nämlich ihm gleich. Wer kann das fassen? Darf ich dich bitten, mal darüber nachzudenken? Eine kurze Zeit, geh bei dem schönen Wetter spazieren. Denk darüber nach, wie du dich gerade fühlst. Spür mal deinen Körper hinein. Denk mal über deine Gedanken nach, über deine Taten. Und dann denk darüber nach, wenn Jesus wiederkommt, wirst du so sein wie er. Wie er, nicht wie du. Sein verherrlichter Leib, seine heiligen Gedanken, sein Herz, so sein wie er. Was gibt es Größeres? Nichts. Dann ist diese Zeit doch, in dem Vergleich zu dem, was ich doch kriege, es ist es wert. Es ist absolut wert. Und darum Vers 8, und ich schließe. Denn ihr liebt den, ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, aber nur jetzt. Und jetzt schaut mal, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Keiner von euch hat ihn gesehen. Persönlich kennengelernt, sagt Jesus, ich bin's. Keiner durfte in dieser Weise nachlaufen wie Petrus, Johannes und Jakobus. Keiner durfte ihn noch in dieser Herrlichkeit, verherrlichter Herrlichkeit sehen, wie sie auf dem Berg der Verklärung gesehen. Keiner von uns. Aber wir freuen uns mit einer unaussprechlichen und verherrlichten Freude. Und wisst ihr warum? Weil wir den Geist Gottes in uns haben. Weil der Geist uns Zeugnis gibt, weil er uns sein Wort aufschließt, weil er uns Jesus vor Augen malt und uns den Glauben an ihn gibt. Wir freuen uns, weil er uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Wir freuen uns. Wir freuen uns in ihm. Und das inmitten der Bedrängnisse dieser Welt. Und wer kann das? Nur die Anteil haben am Reich Gottes. Nur die. Das ist unsere Freude. Absolut herrliche Freude. Diese Freude bestimmte den Apostel Paulus. Diese Freude bestimmt den Philipperbrief. Wir waren heute gar nicht so richtig, gell? Nur zwei Versen kurz. Ich verspreche, nächsten Sonntag. Die ersten zwei Verse werden wir durchgehen. Und das, was wir jetzt allgemein gesehen haben, in der ganzen Schrift, mit den allen Bibelstellen, werden wir in dem Philipperbrief entdecken. Und wir werden eine Zeit darin bleiben. Und wir schauen uns an, warum Paulus sich so als Knecht bezeichnet, warum Timotheus da auftaucht, welche Rolle spielen da Diakone und Aufseher, warum sie in dem Brief aufkommen, warum ist zuerst in Christus, dann in Philippi, wer sind überhaupt die Philippi und warum dieser herrliche Gruß von Friede und Gnade, eine Menge in den zwei Versen, die uns hoffentlich, nein, ich bin mir sicher, auch etwas von dem Vorgeschmack dieser ewigen Freude ins Herz schenken werden. Ich danke meinem Herrn, dass er uns diesen Brief und diese Wahrheit, diese Freude zu schenken vermag. Amen.